Das ist, glaube ich, ein Film, in dem man ganz eindeutig sieht, dass diese festen Genreschablonen, die dann später Traditionen wurden, noch nicht da waren und ziemlich viel wild durcheinander geworfen wurde. Dass dieser Film existiert und dass er auch immer noch ziemlich unbekannt ist, glaube ich, hat mich wahnsinnig neugierig gemacht.
Precode Musical Moody heißt eine Filmreihe des Filmkollektivs Frankfurt, die am Wochenende 30. September, 1. Oktober 2023 im Kino des DFF zu sehen ist. Sie präsentiert vier ungewöhnliche, heute kaum bekannte Musicals aus der Zeit zwischen 1930 und 1934. Ich bin Naima Wagner, ich bin Teil des Teams der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und ich spreche heute mit Felix Mende, der die Filmreihe kuratiert hat. Hallo Felix.
Hallo.
Ja, wir müssen vielleicht mit dem Titel beginnen, Musical Moody. Der Titel leitet sich vom französischen Film Moody ab, auf Deutsch verfluchter Film. Was ist denn ein verfluchter Film?
Ja, es ist ein etwas wagemutiger Titel, der aber trotzdem schon dessen Begrifflichkeit eine lange Geschichte hat. Film Moody ist, glaube ich, zum ersten Mal verwendet worden von Jean Cocteau, der 1948 in Biarritz ein Festival des Film Maudit organisiert hat, also mit Filmen, die seines Erachtens verfemt waren, verkannt in ihrer Zeit, einfach dafür, dass sie sich nirgendwo nicht richtig kategorisieren ließen, nirgendwo richtig reinpassten, so Solitäre waren, die irgendwie, an denen die Zeit vorbeigegangen ist. Und tatsächlich sind fast alle diese Filme, die da gelaufen sind, oder sehr viele mittlerweile eigentlich anerkannte, kanonisierte Filme. Aber der Begriff hat sich dann eigentlich über die Jahrzehnte immer so ein bisschen gehalten, immer um Filme zu charakterisieren, nicht nur, aber oft auch tatsächlich aus dem amerikanischen Studiosystem, die irgendwie nicht so ganz reinpassen und die oft dann eben erst mit einiger Rückwirkung wiederentdeckt werden, wenn überhaupt.
Mhm. Und wann oder in welchem Zusammenhang ist dir aufgefallen, dass es auch Musical-Moody gibt, also ein bestimmtes Genre, das vielleicht ja nicht genug Wertschätzung erfahren hat?
Ja, ich glaube, es wäre zu viel gesagt, es als ein eigenes Genre zu bezeichnen oder so. Der Titel kam mir eigentlich auch erst, als ich die Filmauswahl schon hatte und mich irgendwie nur fragte, wie kann man denn diesen Pulk an Filmen, die ich hier zusammengesammelt habe, irgendwie beschreiben. Aber ja, aufgefallen ist mir im Prinzip, dass, ich fange mal so an, Musicals war ja gerade in den frühen 30ern, gab es ja wahnsinnig viele von. Allerdings gab es auch erstmal einen kleinen Knick, ich glaube so um 1930 rum, da wollten die Leute auf einmal schon keine Musicals mehr sehen. So 1929 gab es wahnsinnig viele, die waren aber oft auch noch ziemlich rudimentär und man hat vor allen Dingen eben den Vorzug des synchronisierten Tons dazu genutzt, Bühnenshows abzufilmen, mehr oder weniger. Dessen wurden die Leute schnell überdrüssig und dann hat das Musical so ein paar Jahre lang, bevor es sich dann eigentlich mit Busby Berkeley 1933 erst wieder so richtig gefunden hat, eben versucht, eine neue Identität zu finden und da eben einige sehr, sehr eigenartige, Genregrenzen überschreitende Werke geschaffen, die es in dieser Form eigentlich danach in der Musical-Geschichte auch lange nicht mehr gab. Frühestens in den 80ern gab es dann vielleicht wieder so eine Phase, als das Genre nochmal versucht hat, sich irgendwie zu fangen, indem es seltsame Fortpflanzungen eingeht. Genau, und dann und wann bin ich mal auf einen dieser Filme gestoßen, auf denen diese Eigenschaften zutreffen und wollte die eigentlich mal alle gerne en bloc zeigen und nochmal betrachten.
Ja, schön, dass es dann jetzt bei uns stattfindet. Vielleicht widmen wir uns nochmal dem ersten Teil des Titels, Pre-Code. Gemeint ist der Hays Code oder auch Production Code genannt, also eine Sammlung von Richtlinien, nach denen in den USA Spielfilme produziert werden mussten ab 1934. Kannst du mal beschreiben, worum es bei diesem Kodex ging?
Dazu muss man vielleicht erstmal sagen, dass genau der mittlerweile auch sehr geläufige Begriff Pre-Code eigentlich nicht ganz richtig ist. Diesen Code gab es nämlich schon, also er wurde, glaube ich, geschrieben schon in den 20ern. Den hat Hollywood dann 1930 so ein bisschen als freiwillige Selbstkontrolle eingeführt, vor allen Dingen um staatlicher Zensur zu entgehen, aber ihn eigentlich überhaupt nicht durchgesetzt. Das fing erst 1934 an, als man Angst hatte vor, als die Protestwelle von außerhalb tatsächlich zu groß wurde gegen die Filme, die dann produziert wurden, unter diesem Hays Code, um den sich jeder überhaupt nichts geschert hat. Ja, der Code hat eigentlich ganz klassisch reglementiert, was man zeigen darf und was nicht. Das betraf natürlich sehr auf den Bereich der Sexualität und auch wie lang ein Kuss sein darf oder so. Das würde dann ab 34 tatsächlich mit der Stoppuhr nachgehalten. Aber natürlich auch Gewalt und überhaupt gesellschaftliche Themen, um die es gehen darf. Also Homosexualität war unterm Code natürlich ein Tabuthema. Es ist ein relativ langer Katalog sozusagen. Es ist schwer, das alles in einem wiederzugeben. Vor allen Dingen geht er aber davon aus, dass Film ein Medium ist, dass das Publikum beeinflussen kann auf eine Art, wie man das von den anderen Kunstformen vorher noch nicht kannte und dass man deswegen irgendwie in die richtige Richtung lenken muss.
Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wie hat so eine Sammlung an Restriktionen und Verboten die Filmproduktion beeinflusst? Also das ist ja doch ein recht langer Zeitraum gewesen, ab 34 bis Ende der 50er.
Ich glaube, richtig abgeschafft wurde tatsächlich erst Mitte der 60er. Da war dann aber auch schon wieder so eine Phase, wo langsam auch keiner sich mehr wirklich um diese Regeln gekümmert hat, weil die zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder völlig überholt waren. Man kann sich das, glaube ich, schon so vorstellen, dass dann, bevor ein Film in die Kinos kommen oder auch nur gemacht werden konnte, dieser Film einfach sehr streng durchgecheckt wurde, darauf, ob all diese Regeln eingehalten sind. Und das ist tatsächlich vor 34 auch passiert. Aber es hatte oft keine Konsequenzen. Also ein Film, der jetzt auch in der Reihe läuft, Murder at the Vanities, da existieren noch die Protokolle des Production Code Offices, wo genau drin steht, welche Sätze rausgenommen werden sollen. Und Paramount, das damalige produzierende Studio, hat gesagt, ja, machen wir. Haben sie nicht gemacht, hat aber auch keinen interessiert. Das hat sich dann eben verändert und das hat natürlich sehr die Art und Weise beeinflusst, wie man überhaupt Filme machen konnte, worüber man reden konnte in diesem Film.
Und welchen Einfluss in Bezug auf die Themen oder die Darstellungsweise von Themen hatte der Code jetzt speziell für Musicals? Also gibt es bestimmte Themen, die besonders häufig in Musicals verhandelt werden oder bestimmte Darstellungsweisen, die spezifisch fürs Musical sind, die betroffen sind von diesem Code?
Also natürlich schon, wenn man bei einer Oberfläche bleibt, in erster Linie die Freizügigkeit, eben dieser Revue-Theater, auf denen die Filme oft noch fußen. Was sich, glaube ich, dann mit dem Production Code mehr etabliert hat, waren auch so feste Formen des Musicals, diese großen Stars, Fred Astaire, Ginger Rogers und so, die kamen eigentlich alle erst ungefähr Mitte der 30er auf den Plan. Und das romantischere und manchmal vielleicht auch etwas schwerfälligere Musical dieser Zeit hat sich eigentlich, glaube ich, auch erst mit dem Code entwickelt. Vorher war das alles sowohl eben in der Form als auch in dem, was es zeigt, einfach noch viel freier und natürlich auch freizügiger, ja.
Ja, vielleicht können wir auf diese Freiheit bei Inhalt und Form jetzt noch mal genauer gucken, wenn wir konkret ins Programm schauen. Es sind ja vier Filme, die bei uns im Kino das DFF laufen. Drei davon werden von einem kurzen Vorfilm begleitet. Los geht es in einer Nachmittagsvorstellung von Madame Satan aus dem Jahr 1930. Das ist der früheste der vier Filme. Was ist das denn für ein Film?
Das war tatsächlich, glaube ich, der Film, der die Initialzündung für die ganze Reihe war, weil ich Fotos daraus gesehen habe und was darüber durchgelesen habe und relativ verwundert war, dass dieser Film existiert. Das ist ein Film von Cecil B. DeMille, den man eben heutzutage vor allem noch durch seine ganz großen Bibel-Epen kennt, der aber schon in der Stummfilmzeit natürlich extrem produktiv war und der dann so mit Beginn der Tonfilmzeit vielleicht so auch seine eigenartigste Phase hatte, in der sich sein ganzes Kino eigentlich nochmal neu finden musste. Und das sieht man in diesem Film, glaube ich, besonders gut. In der ersten Hälfte ist er eigentlich eine frivole Komödie über Seitensprünge, in der es natürlich auch um Untreue auf eine Art geht, wie es dann ab 34 nicht mehr möglich war. Und in der zweiten Hälfte wird er auf einmal zu einem riesigen Partyfilm. Also es gibt eine Party an Bord eines Zeppelins, in der alle die verrücktesten Kostüme tragen und ganz zum Schluss wird es noch zum Katastrophenfilm. Und zwischendurch werden halt auch immer wieder Lieder gesungen. Also das ist, glaube ich, ein Film, in dem man ganz eindeutig sieht, dass diese festen Genreschablonen, die dann später Tradition wurden, noch nicht da waren und ziemlich viel wild durcheinander geworfen wurde. In dem Fall tatsächlich wie bei allen Filmen, die im Rahmen des Programms laufen, war das auch kein besonders großer Publikumserfolg. Das ist ja auch so ein bisschen eine Eigenschaft des Filmmodi, dass das in seiner Zeit noch nicht besonders gewertschätzt wurde. Und deswegen hat Emil dann mit dieser Art von Kino auch relativ schnell wieder aufgehört und dann irgendwann sich doch wieder mehr diesen großen Bibeleben zugewandt, die heute dann noch zu Ostern laufen. Aber ja, dass dieser Film existiert und dass er auch immer noch ziemlich unbekannt ist, glaube ich, hat mich wahnsinnig neugierig gemacht.
Am Samstagabend läuft dann I Am Suzanne, der auf jeden Fall schon mal mit einem Star, also zumindest im Deutschland der 30er Jahre, aufwarten kann, Lillian Harvey. Wen spielt sie und worum geht es?
Ja, Lillian Harvey, damit vielleicht mal kurz angefangen. Das ist einer von vier Filmen, glaube ich, aus ihrer mittlerweile auch wieder vergessenen Hollywood-Karriere oder besser gesagt Nicht-Karriere. Also in relativ kurzer Zeit wurden vier Filme miteinander mit ihr produziert, in denen sie versucht wurde, zum großen amerikanischen Star aufzubauen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, leider. Und aus diesen vier Filmen ragt I Am Suzanne, glaube ich, auch nochmal besonders heraus, weil er auch ganz verschiedene Motive miteinander verknüpft. Zum einen so das märchenhafte Musical, was in so einer verklärten Pariser Theaterwelt spielt, und dann fast eine Art surrealistisches Psychodrama, was da immer wieder reingrätscht und zum Schluss auch auswuchert. Es geht nämlich darum, dass Lillian Harvey eine Tänzer ist, die sich verletzt und dann eine Marionettendoppelgängerin bekommt, fabriziert von ihrem neuen Liebhaber, und sich irgendwann dann in einer Art Konkurrenzverhältnis tatsächlich zu ihr sieht. Ganz zum Schluss gibt es dann eine bizarre Traumsequenz, in der sie sich vor einem Gericht aus Marionetten verantworten muss. Direkt zu Anfang sind die Musical-Sequenzen aber auch wieder relativ bemerkenswert. In der ersten Musical-Szene, glaube ich, tanzt sie mit einem überlebensgroßen Schneemann, der dann zum Leben erwacht. Also auch da wieder viel los, glaube ich.
Am Samstagnachmittag ist dann It's Great to Be Alive zu sehen. Eine Science-Fiction-Musical-Komödie, kann man glaube ich sagen. Und ein Remake des Stummfilms The Last Man on Earth. Dieser erzählt, wie der Titel ja auch schon verrät, von dem letzten Überlebenden nach einer Pandemie. Was macht denn It's Great to Be Alive anders als sein Vorgänger?
Dazu kann ich leider gar nicht so viel sagen, weil sowohl der Stummfilm als auch der It's Great to Be Alive wirklich nur als restaurierte Kopien im Museum of Modern Art existieren, und ich glaube, beide noch gar nicht in Europa gelaufen sind, auch nicht digital existieren. Das heißt, ich kenne beide noch nicht, und It's Great to Be Alive wird jetzt, glaube ich, vielleicht sogar das erste Mal, dass er außerhalb der USA gezeigt wird. Was diese beiden Filme also unterscheidet, das wird uns ein bisschen verwehrt bleiben. Was uns aber erhalten bleiben wird, ist eben der Einblick in den Versuch, Science-Fiction und Musical zu kreuzen. Das ist tatsächlich 1930 auch schon mal passiert mit Just Imagine, einem Film, der quasi so ein bisschen versucht, in den Kulissen von Metropolis ein romantisches Musical zu erzählen. Und It's Great to Be Alive ist eigentlich durch diesen Pandemie-Plot und dadurch, dass er eben ein Mann in eine Reihe von Frauen dann nur noch bevölkerte Welt versetzt, eigentlich noch ein bisschen, ist darin eigentlich noch ein bisschen bemerkenswerter vielleicht sogar.
Es ist auf jeden Fall spannend, was du jetzt ja gerade schon erwähnt hast, dass das jetzt natürlich eine Gelegenheit ist, einen Film im Kino zu sehen, den es hier noch gar nicht zu sehen gab. Also eine Gelegenheit, die sich so schnell nicht wieder bietet.
Also ich glaube, in Deutschland waren die Filme wirklich auch alle lange nicht zu sehen. I Am Suzanne lief, glaube ich, einmal in München vor ein paar Jahren und sonst auch seit den 30ern nicht mehr. Murder at the Vanity ist einmal in Berlin und sonst auch nicht mehr. Also ja, glaube ich, alles sehr seltene Gelegenheiten.
Dann kommen wir noch kurz zum letzten Film, der am Sonntagabend läuft, Murder at the Vanities. Das ist nochmal eine ganz ungewöhnliche Genrekombination. Was ist das für ein Film?
Der Film ist wahrscheinlich am ehesten noch mit den klassischen Musicals der frühen 30er vergleichbar, oder zumindest mit dieser Form, die dann ab 33 mit Busby Berkeley populär wurde, weil es ein Backstage-Musical ist, also ein Film hinter den Kulissen einer Revue. Das gab es oft. Was es nicht so oft gab, ist, dass es gleichzeitig ein Krimi ist. Also bei gleich zwei der Musical-Sequenzen, die auf der Bühne performt werden, passieren Morde. Zwischen diesen beiden Genres springt der Film halt immer hin und her und lässt sie gegenseitig ineinander überwuchern. Also der basiert auch auf einer Revue-Show, nämlich Earl Carroll's Vanities. Die galt so ein bisschen als eine etwas vulgärere, weniger sophisticated, in der die Frauen noch weniger anhatten. Und mit dieser Vulgarität fühlt sich der Film, glaube ich, auch sehr wohl. Zum Beispiel gibt es eine lange Musical-Sequenz, in der ein Loblied auf Marihuana gesungen wird.
Jetzt nochmal zusammengefasst, was würdest du sagen? Was zeichnet Pre-Code-Musicals aus, also Musicals, die vor dem Hays-Code entstanden sind?
Ist, glaube ich, schwer zusammenzufassen, weil das Genre da noch nicht so eine klare Linie gefunden hatte. Genau, also ich glaube, wenn man über Pre-Code-Musicals heute redet und nachdenkt, sind es eben oft die von Busby Berkeley. Vor allen Dingen kennzeichnet halt viele von diesen Filmen auch um ihn herum eine gewisse Experimentierfreude damit, was ein Musical überhaupt ist oder was man alles an verschiedenen filmischen Gattungen mit Hilfe von Musik erzählen kann.
Du hast jetzt eigentlich schon ganz eindrücklich beschrieben, dass in den Musicals ganz viele verschiedene Elemente aus unterschiedlichen Genres zusammenkommen und so ganz ungewöhnliche, spannende Mischungen entstanden sind. Trotzdem nochmal die Frage, muss man Musical-Fan sein für die Reihe? Also das Musical ist ja schon so ein Genre, bei dem viele Leute sagen, ist was für mich oder ist gar nichts für mich. Was würdest du sagen?
Man soll natürlich so oder so kommen, weil zu sagen, Musicals mag ich nicht, ist ja eh Quatsch. Tatsächlich, ich glaube, selbst wenn man zu dieser Meinung stehen sollte, kann man einen Besuch allerdings wagen, weil einige dieser Filme sind fast eher in zweiter Linie nur Musicals oder sind ein bisschen Musicals auch dadurch geworden, dass das gerade eben ein populäres Genre war in der Zeit, in denen Musik und Tanz aber nicht ganz im Vordergrund stehen oder eben nur auf seltsamen Umwegen in den Film reinfinden. Das ist, glaube ich, bei sowas wie I Am Suzanne schon ziemlich der Fall. Für sowas wie Murder at the Vanity sollte man, glaube ich, schon eine relativ hohe Toleranzgrenze für lange Gesangs- und Tanzperformances haben, ja.
Ja, dann vielen Dank für den Einblick in die Reihe. Abschließend würde ich gerne noch mal kurz zum Filmkollektiv kommen. Das Filmkollektiv Frankfurt stellt Filmreihen zusammen und zeigt sie an verschiedenen Orten in Frankfurt und eben auch regelmäßig bei uns im Kino des DFF. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zum Filmkollektiv sagen, dass er dieses Jahr auch sein 10-jähriges Bestehen feiert?
Genau, meine Rolle darin ist eigentlich, dass ich bisher zumindest nur Gastkurator bin. Das heißt, ich bin eigentlich, ich glaube, so ungefähr seit Bestehen schon regelmäßiger Gast, mache jetzt aber erstmals dieses Jahr auch 2 Reihen fürs Filmkollektiv. Deswegen habe ich von der Vereinsstruktur selber auch gar nicht so viel Ahnung. Die Hauptaufgabe eigentlich steht eigentlich schon ein bisschen in dem Untertitel, den sich das Kollektiv selbst gegeben hat, Verein für unterrepräsentierte Filmkultur. Also Filme in Frankfurt wieder auf die Leinwand zu bringen, die sonst eigentlich nicht nur in der Stadt, sondern vielleicht auch sowieso in der Kinolandschaft viel zu wenig Raum haben. Im Jubiläumsjahr ist jetzt vor allen Dingen die 10-Jahres-Feier am Samstag interessant. Tatsächlich auch für Leute, die erwägen, zur Reihe zu kommen, denn da werden Scopitones gezeigt. Das ist eigentlich auch eine Form des Musicals, beziehungsweise der Vorläufer des Musikvideos in den 50ern und 60ern vor allen Dingen. Also kurze musikalische Performances mit teils atemberaubenden und haarsträubenden Inszenierungen. Scopitones machen wahnsinnig viel Freude. Es ist, kann ich nur jedem empfehlen, dahin zu gehen. Es wird ein schöner Abend.
Ja, also von uns beiden die herzliche Einladung an alle, sowohl zur Jubiläumsveranstaltung am morgigen Samstag im Kunstverein Familie Montes zu kommen, als auch natürlich zur Filmreihe am 30. Oktober und 1. November zu uns ins Kino das DFF. Und ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. Und wir sehen uns womöglich schon ganz bald wieder, denn du bist ja auch zur Einführung zu allen Filmen selbst im Kino, richtig?
Genau, ja. Im Rahmen meiner Möglichkeiten werde ich zu jedem Film und dann auch nochmal zu den Vorfilmen, für die hatten wir jetzt gerade keinen Platz, auch nochmal ein bisschen was Detaillierteres erzählen, ja.
Ja, dann bis bald im Kino.
Bis dann.
Das war mein Gespräch mit Felix Mende, Kurator der Filmreihe Pre-Code Musical Moody, die am Samstag, 31. September und Sonntag, 1. Oktober 2023 im Kino des DFF zu sehen ist. Weitere Infos findet ihr auf unserer Website dff.film oder auf filmkollektiv-frankfurt.de. Wenn ihr euch für Themen rund um Film und Kino interessiert, freuen wir uns, wenn ihr auch mal in unsere anderen Folgen reinhört. Wir haben zum Beispiel auch über italienisches Genre-Kino der 60er und 70er Jahre gesprochen und über Experimentalfilm. Bis zum nächsten Mal.